Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Heute gibt es wieder was auf die Ohren von Z hoch 3, Zukunft zum Zuhören. Ich bin Mirja und ich beschäftige mich heute gemeinsam mit Klaus und Eike mit der Frage, wer bestimmt eigentlich die Regeln in der Welt und wie lange noch? Hallo ihr beiden.
Hallo.
Grüße aus Heidelberg.
Ja, Leute, die neue Weltordnung, ein Begriff, der gerade ziemlich oft fällt, wo man sich fragt, was bedeutet der eigentlich überhaupt? Überall sind Machtverschiebungen und wir fragen uns, glaube ich, wirklich alle, wohin führt das eigentlich? Lasst uns heute mal Zeit nehmen für einen genaueren Blick in diese Richtung. Wie beeinflussen Technologien und Nachhaltigkeit und auch die Kriege eigentlich die aktuelle Dynamik? Fragen über Fragen. Und ich freue mich, dass ich euch hier habe als Verstärkung heute. Lasst uns mal loslegen. Ich höre schon an meiner Stimmung, an meinem Tonfall. Das Energiepegel ist zwar da, aber ich bin irgendwie sehr vorsichtig, weil auch ich mich gerade zu diesen Themen unsicher fühle, sagen wir mal so, aufgrund der aktuellsten Ereignisse. Und ich höre gern bei euch mal rein. Es sind ja zahlreiche Veränderungen, die gerade stattfinden.
Wie also geht's deine euch? Verunsicherung liegt an der Fasnacht, oder?
Am Karneval. Ja, oh, ich dachte, wir können das Thema ausblenden, man hört es aber wahrscheinlich auch an meiner Stimme. Ja, ich bin bekennender Fasnet-Fan und das ist auch völlig klar, wenn man in der Rottweiler Ecke privat wohnt. Aber daran liegt es leider nicht.
Also das, was im Moment in der Welt geschieht, das ist, glaube ich, das hängt nicht mit dem Faschingsdatum zusammen, aber das hat auch sehr viel mit Karneval zu tun. Es geht alles in eine andere Richtung. Und das ist alles ziemlich verrückt und das ist alles unübersichtlich. Und im Karneval kann man diese Inversion von Ordnung, Zivilisation, Struktur, kann man das ja genießen. Es soll zumindest Leute geben. Ich gehöre nicht zu denen, ich habe das gar nicht mitgekriegt.
Und das sitzt doch in der falschen Ecke.
Ja, ein bisschen falsch, ja. Und das wirkt alles ein bisschen, als wären wir gerade dabei, dass wir die Regeln, die wir uns im 20. Jahrhundert gegeben haben, dass wir mit diesen Regeln nicht mehr weitermachen wollen und dass wir in sowas wie eine multipolare Weltordnung gehen. Das ist ja, müsste unseren Hörerinnen und Hörern ja bekannt sein, dass das ein Megatrend ist, über den wir schon seit Jahren reden und der immer so ein bisschen da so schön designt auf Platz 5 stand bei unseren Megatrends, aber der ist tatsächlich wirklich wichtig, weil die Gleichgewichte und die Ordnungsstrukturen sich in der Welt offensichtlich ändern. Und das passiert im Moment aber mit einer Geschwindigkeit, die wir, glaube ich, alle nicht erwartet hatten.
Ja, es ist ja die Taktik oder Strategie dieser neuen alten US-Regierung, wie es Steve Bannon mal formuliert hat, das Ganze mit Shit zu fluten. Und ich habe dann jetzt vor ein paar Tagen beschlossen, dass ich natürlich wie alle anderen auch morgens gucke, was ist denn jetzt schon wieder passiert. Aber dann dachte ich mir, nee, ich lasse mich jetzt nicht irre machen von dieser Strategie, weil das ist ja genau das, was sie wollen. Und lasse jetzt, wenn ich hier an meinem Mac arbeite, im Hintergrund Meditationsmusik laufen und ein bisschen Meeresplätschern und verkaufe jetzt nicht alle meine Aktien, sondern habe höchstens eine Stop-Loss-Order eingegeben und dann kann man erstmal warten. Also wenn alles um 10% gesunken ist, dann kann man immer noch verkaufen. Also Ruhe bewahren könnte ich jetzt auch ganz trivial sagen. Es hilft ja sonst auch alles nichts. Also sich jetzt wuschig machen zu lassen von dieser, zum Teil inszenierten und zum Teil eben auch mit voller, planvoller Absicht, was die da alles raushauen in Washington, das den Gefallen tue ich ihnen nicht.
Ja, da sind wir schon wieder auch gleich bei USA, überrascht mich nicht. Aber es ist ja generell der ganze Aufstieg neuer Mächte und auch wirtschaftliche Machtverschiebungen. Wenn wir über China sprechen, die sich ja wieder verstärkt mit Taiwan gerade beschäftigen, Russland, Indien, es ist so vieles gerade. Mich würde hier mal wirklich eure Wahrnehmung interessieren. Ist es wirklich hauptsächlich Amerika, was die Große und der eine, ich nenne ihn jetzt wirklich Clown, der hier gerade total verrückt spielt? oder ist es der Allgemeinzustand dieser Welt, dass wir so viele Brandherde haben?
Ich komme noch mal auf meinen Begriff der multipolaren Weltordnung. Der ist ja gar nicht von mir, der ist von Samuel P. Huntington, einem amerikanischen Politologen, 1996 entwickelt worden. Wir haben den dann irgendwann übernommen, obwohl wir wussten, dass es so ein reaktionärer Historiker ist. Aber Huntington hat 1996, das ist wirklich lange her, hat er gesagt, die Pax Americana wird es auf mittlere Sicht nicht mehr geben. Und er hat in diesem Buch Class of Civilizations, hat er unter anderem, das müsst ihr mal lesen, hat er 1996 erklärt, dass die größte Verletzlichkeit dieser globalen Weltordnung in der Ukraine liegt. Und ich habe das irgendwann 2015 oder so gelesen und im Urlaub, und ich dachte mir, in gewisser Weise hat er vorhergesehen, was passieren würde 20 Jahre später. Und multipolare Weltordnung, darum geht es mir jetzt, heißt eigentlich nichts anderes, als dass es mehrere Nationen geben wird oder mehrere Staaten geben wird, die nach Hegemonie streben, dass es diese eine leitende Weltordnung nicht mehr gibt, die Amerikaner im Grunde den Kampf um die Zukunft eben nicht gewonnen haben. Und dass wir künftig, wenn es gut geht, an einem Tisch sitzen, wo viele Weltordnungen, viele Mächte zusammensitzen, aber alle auch Hegemonie einfordern. Und das heißt, das wird alles viel zerbrechlicher, als das in den letzten 50 Jahren der Fall war. Und das heißt auch, dass alte Bündnisse aufgelöst werden, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg geboren sind, an die wir uns gewöhnt haben. Also das transatlantische Bündnis wird aufgelöst. Und im Moment, Mirja, würde ich dir ganz steil die Ansage machen, dass wir uns darauf einrichten sollten, dass wir den Bösewicht China oder den Bösewicht Putin genau gleichsetzen müssen mit unserem ehemaligen Alliierten. Und das ist eine Geschichte, die muss man erstmal schlucken. Und das heißt eigentlich, dass es gibt diese drei aggressiven Hegemonialmächte, und die EU als demokratische Verfassung muss sich dazu verhalten. Und das ist das Game, das wir jetzt in den nächsten Jahren spielen werden.
Ich habe mir im Hinblick auf unseren heutigen Podcast auch die Großmächte nochmal wieder näher angeschaut, um mal auch von diesem ständigen Thema Russland-Amerika auch mal meinen Blick ein bisschen zu öffnen. Und wen ich auch ganz spannend finde und an der Stelle auch mal nennen möchte, ist Indien. Weil Indien ist demografisch gut, ist technologisch gut. Und wenn man mal anschaut, die machen diese Balanceakt gerade zwischen Ost und West, finde ich ganz gut. Sind mit Amerika am Taktieren, aber haben auch gute Beziehungen oder relative Beziehungen, gute Beziehungen zu Russland. Und es ist für mich so ein Hidden Player. Wie seht ihr das?
Also ist meines Erachtens eine wirtschaftliche Großmacht, wird das bevölkerungsreichste Land der Welt sein und bewegt sich aber in vielem. Ich habe letztens mal für unseren Börsenbrief haben wir mal nach Indien geguckt. Das kommt einem ja immer sehr weit weg vor und so. Wo wir auch hingeguckt haben, ist, dass dieses Land, da gibt es jetzt den Modi als den Staatschef, dass dieses Land sich ähnlich wie die vier großen Hegemonialmächte, die ich gerade benannt habe, oder die drei, dass sich Indien auch in Richtung einer illiberalen Demokratie oder wie du es nennen willst, bewegt. Dann nehmen wir meinetwegen noch Indien dazu. Und dann haben wir, oder du hast schon recht, die bewegen sich noch dazwischen und es gibt gute diplomatische Verbindungen. Und was dann an diesem großen Tisch der multipolaren Weltordnung übrig bleibt, sind diese vier Mächte, die stark autoritäre Tendenzen haben. Und es ist die Europäische Union, die sich in ihrer Identität jetzt mal ganz schnell finden muss und ganz schnell positionieren muss und kapieren muss, was passiert.
Aber da stellt sich ja schon so die Frage, sind so liberale demokratische Länder auf dem Rückzug auf unserem Planeten oder was ist da los? Jetzt kann man sagen, Indien, wie du auch schon gesagt hast, da ist ja, will ich jetzt schon noch mit demokratischem Charakter bezeichnen, ja. nicht so, wie wir es jetzt hier im Westen gewohnt sind. Es ist schon mit einer gewissen Vorsicht zu sehen. Aber ja. Das bestärkt eigentlich so die Frage, die ich mir gerade stelle. Sind liberale Demokratien wirklich auf dem Rückzug?
Ja, vielleicht auch hier, ich mache heute irgendwie den, weiß ich nicht, ihr könnt mir nachher eine Rolle zuschreiben.
Gerade bist noch zu ruhig, dass wir das einschätzen können, was du halt für einen Hut bei uns aufkriegst.
Naja, vorhin habe ich gesagt, ich lasse Meditationsmusik laufen und lass mich nicht wuschig machen. Und in diesem Modus würde ich jetzt auch mal sagen, die Historiker in Zukunft werden wahrscheinlich auf dieses Jahrzehnt besser zurückblicken, als wir, die wir mittendrin sind, das im Moment so richtig beurteilen können. Wir haben in Europa den Mauerfall, das ist jetzt, ja, es ist ein 30 Jahre her, eine Generation her. Davor war der europäische Teil war keine Demokratie und die mussten es alle erstmal irgendwie eine Demokratie einführen. Und jetzt fangen sie, wie zum Beispiel Ungarn, an, damit wieder zu fremdeln und die demokratischen Prinzipien wieder zurückzunehmen. Aber das ist ja alles nichts, was irgendwie jetzt Jahrhunderte Stabilität gehabt hätte. Das war eine relativ kurze Zeit von 30, 35 Jahren, die uns drei natürlich extrem geprägt hat. Das ist sozusagen unser bewusstes Erwachsenenleben und daraus haben wir gewisse Selbstverständlichkeitsvermutungen abgeleitet, dass das der Normalfall ist, eine stabile europäische Staatengemeinschaft auf demokratischen Prinzipien aufgebaut und das ist es halt jetzt nicht mehr und das war es auch vorher lange Zeit nicht und im Rest der Welt sieht es vielleicht ein bisschen ähnlich aus. Ich bin wirklich nicht jetzt, dass ich sage, ach, macht euch keine Sorgen. Ich mache mir eigentlich immer ziemlich viele Sorgen. Und trotzdem glaube ich, ja, im Moment ist vielleicht das, oder eins der Dinge, die mir am meisten Sorgen machen, ist tatsächlich, ob die EU denn stabil und demokratisch bleibt. Da haben wir vielleicht auch am meisten Einfluss drauf, auf das, was in Indien passiert, würde ich sagen, habe ich ungefähr einen Einfluss von null. Das kann man natürlich beobachten und sollte man beobachten, aber. Und was mir noch, vielleicht noch eins, was mir ein bisschen beruhigt, nachdem es ja tatsächlich lange Zeit, oder nicht lange Zeit, aber einige Wochen seit der Wiederwahl von Trump hieß jetzt, wenn der uns fallen lässt, wenn der Europa fallen lässt, dann sind wir völlig schutzlos und dann wird sofort hier irgendwie die russische Armee einmarschieren innerhalb von Jahresfrist. Diese Größenverhältnisse, wenn man das mal nebeneinander legt, Russland und Europa, also oder Putins Russland und die Europäische Union, die Größenverhältnisse sind so, dass man schon ziemlich verrückt sein müsste, als Putin die EU anzugreifen. Wir haben dreimal so viele Einwohner. Wir haben ungefähr das Achtfache an Wirtschaftskraft. Also dagegen ist Russland nicht so groß und stark, wie es sich vielleicht selber sieht. Und da könnten wir als Europäische Union eigentlich auch ein bisschen mehr das uns auch bewusst machen, dass wir jetzt nicht so ein kleines wehrloses Ding sind, was sich der russische Bär mal eben irgendwie einverleiben kann.
Also Russland liegt, um das zu unterstützen, was Bruttoinlandsprodukt angeht, hinter Italien, glaube ich. Ne? Das ist ja schon mal eine interessante Perspektive. Die Firepower ist natürlich eine andere, wenn man guckt, was die für Rüstung investieren. Aber wir haben ja jetzt eine neue Regierung. Und die neue Regierung macht das, was große Teile der alten Regierung nicht tun konnten. Also Herr Merz.
Mir gefällt es gerade.
Herr Merz schreibt bei dem grünen Spinner Robert Habeck ab und tut genau das, was Habeck auch machen wollte und sogar vorsichtiger tun wollte. Also Infrastrukturprojekte, dazu gehört auch das Thema Klimawandel mit anschieben. in Rüstung investieren. Das ist alles genau das, was wir im letzten halben Jahr innerhalb der Ampel ja auch diskutiert haben.
Ja, also über diese betrügerische Wahlkampftaktik der Union könnte man sich jetzt richtig aufregen, aber es ist eigentlich nicht unser Thema. Aber das ist schon krass, also zu sagen, wir brauchen keine neuen Schulden. Und der ist noch nicht mal im Amt und schon macht er fast 1 Billion ein Fass auf. Und noch nicht mal nach oben begrenzt, whatever it takes. Das ist 500 Milliarden plus X.
Ja, wir müssen das ja jetzt tun, weil wir haben ja die Sperrminorität von der AfD im Bundestag. Und deswegen müssen wir eigentlich, bevor sich der neue Bundestag konstituiert, müssen wir mit solchen Sachen arbeiten. Im Grunde ist das eigentlich, ja, muss man sich das so vorstellen, dass Friedrich Merz als Nachlassverwalter der Grünen, der Ampelkoalition, deren Werk weiterführt. Er führt also Roberts Werk führt er eigentlich weiter. Und das müssen Sie irgendwann noch mal Ihren Wählern erklären.
Aber ich würde gerne mal weiter so positiv bleiben. Klaus, du hast es so schön relativiert auch und auch mal so gesagt, wie es in Russland eigentlich auch zahlenmäßig aussieht. Lasst uns mal dabei bleiben, was bedeutet eigentlich diese neue Weltordnung und die ganzen Machtverschiebungen, die da gerade sind für Europa und für Deutschland. Und lesen darüber und unsere Ängste können wir genügen und wissen auch selber Bescheid, aber gerade die Chancen, die interessieren mich mal, weil wir haben ja jetzt neue Regierung und wer da gerade was sagt und sich auch erstmal noch finden muss, hin oder her, ja auch wirklich die Chance zum Beispiel uns neu zu positionieren und das ist ja auch ein Weckruf, den wir da jetzt gekriegt haben. Was fällt euch zu Chancen ein, wenn es um unsere Rolle geht, Europa und Deutschland in diesem ganzen neuen Machtgeflecht?
Naja, das Aufwachen und sich selbst wieder Bewusstsein der eigenen Potenziale und Stärken ist ja sicherlich erstmal keine schlechte Erkenntnis. Und das, was die USA jetzt alles an Fehlern machen, also wenn ich jetzt höre und lese, dass sie die Professoren irgendwie entlassen wollen, also dass sie ihr Brain jetzt, weil es natürlich für die Trumpisten unerträglich ist, dass es Leute gibt, die klüger sind als sie, die müssen jetzt alle gefeuert werden, ja, dann sollen sie nach Europa kommen und dann haben wir hier den Zulauf an Thinktanks und an Intelligenz und an Brain. Das kann auf keinen Fall schaden, denn das ist, soweit ich es beurteilen kann, was ich lese, das Riesenthema künstliche Intelligenz, da ist halt dann doch in Europa noch eher keine Pole Position, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und das ist eins der riesigen Zukunftsthemen und da wäre es tatsächlich wichtig, dass wir in Deutschland und Europa nennenswerter Player werden. In Heidelberg sitzt doch so eine KI-Bude, Heike. Oder?
Du meinst Aleph Alpha?
Ja, genau, die meine ich.
Stimmt. Du meinst Aleph Alpha, wobei die sehr früh gesprungen sind, auch mit der Unterstützung, also mit 3-stelligen Millionenbeträgen aus dem Wirtschaftsministerium von Robert Habeck, also sehr früh reagiert. Es entsteht hier auch zwischen Heidelberg und Heilbronn ein Zentrum, wo auch hier unten so die Milliardärsvereinigung dran teil hat, also der Besitzer von Kaufland etc., auch die, der auch die Hochschule gegründet hat, auch die stecken sehr viel Geld da rein. Lidl wird Datenspeicher-Themen weiterentwickeln. Das Interessante ist, dass wir jetzt aber auch anfangen, das nachzuholen, wo wirklich. Also du, Klaus, du hast recht mit künstlicher Intelligenz, da sehe ich hier in den nächsten Jahren auch Chancen. Aber wo wir jetzt merken, dass wir wirklich ein riesiges Loch haben, ist, dass wir es nie ernst genommen haben, weil aufgrund transatlantischer Verliebtheit und Naivität, dass wir auch Social Media und in vielen anderen Digitalisierungsbereichen was unternehmen müssen. Also wollen wir noch auf WhatsApp bleiben? Weswegen gibt es kein europäisches Amazon? Das sind natürlich, also da ist jetzt auch ganz, ganz viel Spielraum, wirklich was Neues zu wagen, weil wir haben jetzt, Deutschland macht jetzt einen Infrastrukturaufbruch in Höhe von 500 Milliarden Euro. Das ist im Grunde das, was Biden in den USA gemacht hat. Ne? Und das müssen wir tun und das, ich glaube, der Merz würde auch gerne lieber was anderes tun, weil wenn er jetzt mit solchen Summen ankurbelt, wird es innerhalb seiner Regierungszeit, wird er das nicht gelobt bekommen. Biden ist dafür bestraft worden, dass er solche Sachen angekurbelt hat. Ne? Und da sehe ich im Moment tatsächlich sehr viel an Dynamik. Wir müssen ja mal auch darüber reden, was wir uns im Bereich Automobilität noch abschneiden wollen weltweit vom Kuchen der E-Mobilität. Ne? Und da ist ja, sind wir im Moment ja, oder das war ja in den vergangenen 12 Monaten, haben wir ja festgestellt, dass wir da im Moment verglichen mit China definitiv nicht konkurrenzfähig sind. Und da braucht es große Ansätze, weil da kann man nicht einfach mal sagen, wir bauen jetzt auch ein paar Elektroautos. Das denkt ja die deutsche Automobilindustrie seit 20 Jahren und das hat ja nicht funktioniert.
Also wenn ich uns sprechen höre, ich glaube, die Schnittmenge ist auf jeden Fall auch da, dass Technologien schon eine wertvolle Wettbewerbsposition uns geben. Nicht nur Deutschland, sondern auch Europa. Und du hast E-Mobilität gesagt, ich sag mal nachhaltige Innovationen. Und öffne da den Kreis. Und da finde ich, in meiner Wahrnehmung sind wir gar nicht so schlecht aufgestellt. Die ironische Frage ist nur, welche Rolle spielt Nachhaltigkeit und nachhaltige Interessen in Zukunft eigentlich noch? Ist es das, was wirklich auch die Wettbewerbsposition stärkt? Oder wenn andere jetzt da Grönland komplett einmal auf links dreht, haben wir auch generell erstmal ganz andere Probleme und es ist echt eine ironische Frage, aber die sollte man sich stellen, so wie es gerade läuft.
Vielleicht werden wir ja im Moment auch alle in dem Maße etwas schlauer, als wir die Dinge aus einer anderen Perspektive neu betrachten können. Also dass Nachhaltigkeit, das Thema jetzt anscheinend nicht mehr die große Rolle spielt, was ja auch nicht ganz richtig ist. Wenn man das versteht im Sinne von, ach du liebes bisschen, was ist uns das Überleben des Eisbären wert? Ja, komm, den können wir abschreiben. Die Pole werden schmelzen und der Eisbär wird aussterben. Man kann aber natürlich Nachhaltigkeit auch betrachten und das macht ja vor allem Eike immer wieder im Sinne von Energiewende. Und dann ist es eben kein nice to have, sondern dann ist es eben, oh Gott, jetzt zitiere ich, glaube ich, tatsächlich Christian Lindner. Freiheitsenergie, ja, die erneuerbaren Energien sind Freiheitsenergien. Ja, wir müssen alles neu denken, ja, jetzt zitieren wir sogar noch ehemalige FDP-Vorsitzende. Also, Spaß beiseite. So rum drauf zu gucken, dass uns das unabhängig macht, dass das also eigentlich eine Win-Win-Win-Situation ist, wenn wir von den fossilen Energien endlich uns lossagen. Und dann noch als erwünschte Nebenwirkung auch noch irgendwie CO2 einsparen und vielleicht ein bisschen weniger schnell die Klimakrise haben. Das wäre zum Beispiel so ein neuer Blickpunkt. Oder was mir wirklich sehr, sehr schwer gefallen ist, als, Kriegsdienstverweigerer der ersten Stunde, hätte ich fast gesagt. Also natürlich war in allen Fonds, in allen Nachhaltigkeitsfonds, war auf Platz 1 der Dinge, in die man niemals investiert, war Rüstung. Mhm. Und da habe ich auch lange gebraucht, um darüber mal wieder neu nachzudenken und zu sagen, nee, ich glaube, das können wir uns nicht mehr leisten, zu sagen, Igittigit, Rheinmetall-Aktie, das sind die Bösen. Anders ist vielleicht nochmal Rüstungsexporte in andere Länder, aber dass wir jetzt in Deutschland, in Europa irgendwie auf- und nachrüsten müssen, ist Kröte, die ich ungern schlucke, wie sie ja auch viele Grüne eine Weile gebraucht haben und inzwischen aber dann, glaube ich, auch eingesehen haben, dass das andere naiv wäre, zu sagen, das brauchen wir nicht, das ist böse.
Ich bleib trotzdem dran. Aufrüstung, egal ob wir jetzt hier im Raum wollen oder nicht, wird kommen. Da gibt es ja auch ein EU-Bekenntnis. Aber was bedeutet es jetzt für die Investition und auch Subventionen im grünen Bereich? Und da sehe ich gerade schon, dass die Gefahr zu einem Lippenbekenntnis da ist. Ist wichtig, ja, aber wir sind halt gerade auch ganz klar an dem Punkt Dringlichkeit vor Wichtigkeit.
Ja, wir könnten jetzt hingehen und sagen, dass jetzt muss diese grüne Spinnerei aufhören und wir müssen uns erstmal um die wichtigen Sachen kümmern. Und aber die wichtigen Sachen in den nächsten Jahren für Europa sind und für die europäische Identität wirklich wichtig sind, dass wir nach wie vor davon überzeugt sind, dass eine Dekarbonisierung der Industrie der Schritt in die Zukunft ist. Und dass Deutschland jetzt so viel Geld raustut in Infrastrukturen, aber auch in Technologien und in Rüstungstechnologien, spricht dafür, dass wir endlich verstanden haben, auch durch diese Krise möglicherweise verstanden haben, dass wir, wenn wir bei diesen Zukunftstechnologien, die auch Dekarbonisierung bringen, dabei sein wollen, grüner Stahl. Ne? Es gibt jetzt mehrere Projekte in der vergangenen Woche, sind gemeldet worden, Nachfrage nach grünem Stahl, dann können wir nicht mehr so hingehen, wie wir das noch in der Ampel gemacht haben und sagen, wir versuchen jetzt mal irgendwie ein bisschen Geld an die richtige Stelle zu kriegen und dann gucken wir, vielleicht klappt es ja dann so schon. Nee, hat offensichtlich nicht geklappt. Wir brauchen also das müssen ans große Geld und müssen uns klar machen, dass wir Technologien fördern müssen, dass wir die richtigen Technologien fördern müssen, dass wir aber auch dann Investitionsklima schaffen müssen und Sicherheit für private Investoren schaffen müssen, die dann merken, dass das ein Riesengeschäft ist, grüner Stahl. Und wir müssen Industriepolitik machen. Das war ja, es ist ein Fremdwort in den USA, wobei Trump macht ja auf seine Art auch irgendwie Industriepolitik. Also Industriepolitik heißt auch, dass wir, wenn wir eine E-Auto-Zukunft haben wollen, dann sollten wir mal gucken, wie das die Chinesen machen. Also die sagen, das ist unsere Zukunft, dieser Antrieb ist unsere Zukunft. Dafür müssen die chinesischen Banken das Geld geben, was wir wollen. Dafür brauchen wir Städte, um diese neuen Fabriken herum. Die Chinesen haben Städte um die neuen Autofabriken herum gebaut. Und siehe da, in Kentucky in den USA tut Ford das auch, um Batteriefertigung, um E-Auto und E-Lkw-Herstellung herum bauen die jetzt neue Städte. Und das ist Industriepolitik und das ist sozusagen lange gedacht, mit dem langen Atem gedacht und auch so gedacht, das muss ich immer in unserem Studiengang im Innovationsmodul den Leuten klar machen, ist für mich ein Nachteil als Trendforscher eigentlich, das dauert halt 20 Jahre, aber du musst so ein dickes Brett bohren. Ja, muss sagen, wir müssen diesen neuen Weg gehen und diese alte Lösung, die klassische VW-Audi-Lösung, dass man sagt, wir fangen jetzt mal langsam in, das ist vorbei. Und das machen wir uns, glaube ich, im Moment bewusst.
Ja, da gehört, das ist für mich nicht nur auch von Seiten Industrie, sondern es ist für mich auch für das Gesellschaftssystem relevant, weil das bedeutet auch, dass am Ende des Tages mehr Flexibilität auch in die Kommunen mit reingegeben wird oder auch in die Städte, weil wir sind ja gerade schon noch sehr, 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 sehr zentral aufgestellt. Mir fällt dazu gerade der Zukunftsstaat ein. Ich weiß nicht, ob ihr da die letzten Tage was drüber gelesen habt, aber es machen sich immer mehr Leute dafür stark, auch um die Flexibilität zu fördern, mehr Autorität auch wieder in die einzelnen Gemeinden und Städte zu geben.
Zukunftsstadt, ist das so eine...
Staat, Zukunftsstaat, wo eins der wichtigsten Elemente wirklich wieder ist, beweglicher und schneller zu werden, durch den Ansatz, dass vor Ort mehr entschieden werden kann. Also ist jetzt nicht ganz unser Thema, aber wie mit dem Böllerverbot, das sollte doch eigentlich jede Stadt selber für sich entscheiden dürfen. Ja. Und da gibt es aber noch ganz andere Kaliber und Dinge, wie du einfach mehr partizipieren kannst.
Also Partizipation, Teilhabe ist sicherlich wichtig, aber ich glaube, was wir im US-Wahlkampf auch gelernt haben, getting things done, also wirklich mal was auf die Kette bekommen und mal was hinkriegen, das wäre mittlerweile ein wichtiges Signal. Ich gebe euch ein Beispiel. Die New Yorker U-Bahn ist ich glaube 1900 oder 1904 hat man gesagt, wir bauen jetzt die U-Bahn. Und nach dem Baubeginn, 4 Jahre später, also wir befinden uns Anfang des 20. Jahrhunderts, 4 Jahre später, oder als man die U-Bahn 4 Jahre lang gebaut hatte, waren 28 Stationen bereits am Netz und es funktionierte. Die ganzen großen Projekte in den 70er, 80er Jahren, Hochgeschwindigkeitszüge in den USA, da sind Milliarden reingeflossen und davon haben wir nicht einen Zug gesehen. Also mal wieder was auf die Reihe bekommen. Und du hast recht mit dem Verweis auf die Städte und Kommunen. Und dort mal anzufangen und zu zeigen, dass wir wirklich was hinbekommen können, dass wir neu bauen können. Wir müssen uns Klimaanpassungsarchitekturen für die Zukunft überlegen. Das hat sehr viel mit Nachhaltigkeit zu tun. Viele andere Sachen. Wir müssen unsere Verkehrswege völlig umbauen. Genau das müssen wir jetzt machen. Und das ist, also wenn wir jetzt den März fragen, unsere Berater fragen würden, was willst du denn mit dem ganzen Geld machen? 500 Milliarden für Infrastrukturen. Dann reden wir genau darüber.
Ja. Und so werden wir handlungsfähiger und innovativer. Und während wir auch gerade weiter uns unterhalten haben, habe ich es mir auch nochmal angeschaut, werde es auch als Shownote mit reingeben. Ist von der gemeinnützigen Organisation Project Together und nimmt gerade auf LinkedIn und so ziemlich an Fahrt auf, gerade weil diese Flexibilität, die wir uns alle so wünschen und handlungsfähiger zu werden, da ein wichtiger Baustein ist durch den Zukunftsstaat-Ansatz, den die rausgeben. Aber ich weiß nicht, was ihr noch habt zum Thema Deutschland und Europa. Wir dürfen natürlich Amerika auch in unserem Podcast nicht vergessen. Und ich frage nochmal, wollt ihr noch was zu Deutschland oder Europa sagen? Ansonsten würde ich nämlich gern mal auf dein Newsletter und deinen Beitrag auf LinkedIn eingehen wollen, Eike, wo es wirklich auch mal drum geht, Hürden, ja. Für dich auch okay, Klaus? Ich weiß nicht, ob du ihn gelesen hast. Ich denke schon, Eike hat was verfasst, wo man sieht, dass Amerika und Trump jetzt gerade auch nicht komplett den Freifahrtschein hat, sondern sogar im eigenen Land schon auf gewisse Hürden und Hindernisse stößt.
Eike, selbstverständlich lese ich alles, was Herr Dr. Wenzel veröffentlicht.
Sehr schön.
Frage das immer nach.
Eike, erzähl doch mal, was hast du denn geschrieben? Vor allem fand ich es total spannend, auch über die Hindernisse und die ersten Hände, die nach oben gehen, in den USA zu lesen.
Ja, weil wir überlegen oder erleben ja gerade in den USA, dass man wirklich versucht, den Staat zu entkernen, Institutionen zu entfernen. Das läuft unter dem Begriff des Bürokratieabbaus. Das ist eine neoliberale Kampfvokabel, die es wahrscheinlich schon seit 100 Jahren gibt und die jetzt sozusagen in die Tat umgesetzt wird. Und dann haben wir so eine bizarre Figur wie Elon Musk, der jahrzehntelang Milliardenbeträge für seine Weltraum- und Autoprojekte aus diesen Institutionen bekommen hat und der hat offensichtlich beschlossen, dass er deinstitutionalisieren möchte und sich das Geld für dahin selbst holen möchte. Und so ist ja dieser momentane Vorgang, der unter DOGE läuft, D-O-G-E, die Entkernung des Staates, so ist das passiert gerade. Und das Interessante ist, ich habe das in der vergangenen Woche mal ein bisschen zusammengetragen von Robert Reich, der war Minister bei Clinton auch, ist Anwalt, Autor. Der hat nur einfach mal ein bisschen aufgeschrieben, da passiert jetzt etwas Fundamentales und extrem Aggressives. Man kann sagen, die Idee und die Vision der Vereinigten Staaten von Amerika wird zerstört. Das ist einfach so. Und was man aber sieht oder worauf er hingewiesen hat, ist, dass die Maßnahmen, die gerade umgesetzt werden und die auch von schnell zusammengestellten Teams von Musk, die da durchgeführt werden, dass das alles hanebüchener Unsinn ist, dass Leute rausgeworfen werden und man merkt plötzlich, die arbeiten in der Energieindustrie systemrelevanten Stellen und dann werden sie wieder eingestellt und wir merken, dass auch die Bürger bei vielen Dingen, also wo man zuerst so ein bisschen so einen Hebel findet, also im Konsum, offensichtlich genau darüber nachdenken, wie sie dieser momentanen Zerlegung der USA so ein bisschen mit Protest entgegenwirken können. Und Umfragen zeigen, dass Trump absolut im Keller ist. Er redet dann natürlich immer noch über seine Fake-News-Kanäle darüber, dass er unfassbar erfolgreich ist. Und alles das deutet sich im Moment an. Ich will nicht sagen, und Robert Reich will das auch nicht sagen, dass der Umsturz bald folgen wird. Aber was so ein bisschen in diesem Artikel von ihm auch, was er so herbei argumentiert, ist, dass wir jetzt nicht apathisch werden sollten. Das war wohl der Versuch in den ersten Wochen, dass die Bürger auch apathisch werden. Das ist in vielen Bereichen nicht zu sehen. Dass wir aber auch gleichzeitig nicht hoffen sollten, dass die Demokraten durch brillante Politik in den Häusern tatsächlich plötzlich dastehen und Trump verunsichern, sondern es wird darüber gehen, wie es, und Reich war selbst auch bei den Vietnam-Protesten daran beteiligt, dass die Menschen tatsächlich auf die Straße gehen müssen, sich dafür einsetzen müssen, dass sie klar machen müssen, wie sie sich das vorstellen und dass man nicht alles über ihre Köpfe hinweg tun kann. Und da ist im Moment so eine ganz interessante Spirale zu erkennen, dass das erste Proteste beginnen, dass die Leute auch das Gehabe von Trump, der sich ja selbst mal als König bezeichnet und so, dass das alles mittlerweile schon absurde Züge annimmt, dass es in Frage gestellt wird und man müsste jetzt der Punkt sein, wo es wirklich Massenbewegungen gibt. Das ist die Hoffnung von Reich und ich glaube, das ist auch was Realistisches, was man erwarten kann. Also das wird jetzt nicht in den nächsten 3 oder 4 Jahren alles verändern, aber das wird möglicherweise dieses Land auf einen neuen Pfad bringen.
Ich finde zum Beispiel allein die Vorstellung, und das ist ja eigentlich total leicht machbar, also die Macht der Konsumenten, du hast es eben auch angesprochen als ein Beispiel, mal für eine Woche Amazon boykottieren, müsste eigentlich jedem, ohne dass es ihm allzu schwer fällt, möglich sein. Ja? Und wenn das nur die 50% der Nicht-Trump-Anhänger mal tun würden, würde auch ein Jeff Bezos ziemlich schnell merken, dass wir sind mehr, was auch immer, also dass sie eben nicht einfach machen können, was sie wollen und alles läuft weiter wie bisher. Das kann man doch einfach mal machen, für eine Woche zu demonstrieren. So. Und ich finde im Übrigen auch, aber das könnten wir auch von hier aus machen. Also auch hier könnte man mal, weiß ich nicht, was für Unternehmen und Marken.
Machen wir ja auch gerade mit Tesla, setzen wir ja schon Zeichen.
Funktioniert. Ja, genau, gutes Beispiel. Ja, nur kauft man halt nicht dreimal die Woche ein Auto, das ist halt eher so eher selten, aber ich kaufe eigentlich nur 2-3 Mal im Monat ein Auto.
Also Tesla hat 50% der Verkäufe gegenüber letztem Januar eingebüßt in Europa. Verkauft nur noch die Hälfte an Autos. Das ist schon mal ein Erfolg. Und in den USA sind die Verkäufe jetzt auch Monat Januar 2025 verglichen mit Januar 2024 um 17% oder sowas zurückgegangen. Also da tut sich schon
also wir trinken jetzt, wir trinken jetzt alle keinen Coca-Cola. Das Blöde ist, man kann nur was boykottieren, was man vorher auch konsumiert hat. Also jetzt trinken wir alle keinen Coca-Cola mehr, das wird ja keiner merken. Okay. Wir es vorher auch nicht getrunken haben. Aber so, ja, in die Richtung. Warum denn nicht? Wir rufen jetzt hiermit mal alle unsere Hörerinnen und Hörer auf. Eine Woche Amazon-Boykott.
Ja, finde ich guter Aufruf, bin ich auch dabei. Nee, wirklich, gute Frage. Wieder, was kann man selbst tun, egal wie weit man weg ist? Und da haben wir gerade ein Beispiel oder zwei gehört, um da auch mal seinen Unmut auszudrücken. Ich mache mir da für mich wirklich mal Gedanken. Bei mir ist es auch nicht die Cola, aber ich finde schon was. Und ja, mal sehen.
Ich hab dieses Jahr, Miria, noch nichts bei Amazon gekauft. Ich habe die Nase
Ja, voll. Das ist schon gut so, wenn man in Heidelberg wohnt, verstehe ich das auch. Aber auf dem Land bin ich ehrlich gerade zu mir, da muss ich mich für manche Sachen halt echt schon wirklich auch wieder zu lange ins Auto setzen. Und dann hat man da schnell auf den Knopf gedrückt. Das ist schon verlockend. Ich versuche das auch zu vermeiden. Aber ganz so einfach geht es halt auch manchmal nicht. Und da ist es nicht unbedingt nur der Preis.
Aber was man in den USA wirklich sieht, auch die Gerichte, die jetzt von dieser rechten Guerilla von Trump und Musk und Vance da unter Druck gesetzt werden, auch die Gerichte weichen nicht automatisch zurück. Ne? Also es ist auch da gibt es ganz interessante Zahlen schon, dass die eben nicht alles durchsetzen können. Und man merkt, dass zumindest so die Zivilgesellschaft immer noch aktiv ist und lebendig ist und auch, glaube ich, kein Interesse hat, sich das alles bieten zu lassen. Das soll nicht heißen, dass Trump irgendwann frustriert zurücktreten wird. Ganz sicher nicht. Und das, was da jetzt passiert, ist von langer Hand vorbereitet. Das ist so ein feuchter Traum von Reaktionären. Also die Pläne selbst, das ist in den Medien schon geschrieben worden, die werden ja seit Jahren verfolgt. Und es geht vor allen Dingen auch darum, dass man den Staat abschieben möchte, den Staat beenden, vernichten, annihilieren, was auch immer möchte. Und was wir aber im Moment, das muss man auch mal sich vor Augen halten, was wir gerade erleben, so würde ich das zumindest einordnen, wir gehen in eine neue Weltordnung. Und was ist die alte Weltordnung, aus der wir uns verabschieden? Das ist der Neoliberalismus, wie er 2008 an die Wand gefahren worden ist. Ne? Das ist eigentlich die Wirtschaftsordnung, von der wir uns verabschieden wollen. Oder wo dann über 2016 mit der Trump-Wahl gesagt wurde, hier oder Trump selbst sagte, wir müssen aus dieser alten Weltordnung, müssen wir herausgehen und wir suchen eine neue. Die Frage ist, wie die neue aussieht. Es heißt nicht, Klaus zweifelt schon, heißt nicht, also wenn ich sage, der Neoliberalismus ist gegen die Wand gefahren, heißt nicht, dass er damit nicht mehr existieren wird. Aber durch die Trump-Wahl ist deutlich geworden, dass diese Weltordnung oder Weltwirtschaftsordnung zu Ende geht. Und wir haben jetzt keine neue.
Also dieser Podcast und auch darüber hinaus, glaube ich, ist im Moment dazu wirklich angetan, uns in neuem Denken zu üben, also Rethinking all dessen, was wir so für normal und für selbstverständlich gehalten haben. Und vielleicht hat sogar ein Make America Great Again, also dieser Claim hat ja insofern eine Berechtigung, und bitte nicht die Politik, die damit verbunden ist, aber darin kommt ja zum Ausdruck, dass eben da etwas nicht mehr so ist, wie es mal war. Es ist eben tatsächlich so, die USA sind nicht mehr, und das weiß wahrscheinlich sogar ein Trump und alle seine Wähler ahnen es, sie sind nicht mehr das, was sie noch vor 30 Jahren waren, nämlich die unumstrittene Nummer 1 in der Welt, was Wirtschaftskraft und Militärstärke und so weiter anging. Multipolar haben wir jetzt lange drüber gesprochen, heißt ja, die USA sind es nicht mehr, die allein die Weltpolizei und die Weltmärkte und sonst was alles bestimmen. Und diese Niedergang, wenn man es so sehen wollte, hat ja vielleicht auch was Gutes für den Rest der Welt. Das ist ja das, was jetzt eben eine Trump-Regierung versucht zu triggern bei den Leuten, dieses Gefühl, sie könnten wieder irgendwie großartig werden, wie sie es mal waren. Das ist aber vorbei. Und diese neue Ordnung wird ganz sicher nicht, was ich eigentlich noch anfügen wollte. Diese ganzen brutalen Maßnahmen, die da jetzt ergriffen werden, sind ja möglicherweise auch das Um-sich-Schlagen eines Akteurs, der weiß, dass er eigentlich verlieren wird. Also damit wird man die Zukunft nicht gewinnen. Mit diesem Stil und auch mit diesen Inhalten und mit dieser Strategie werden die USA ganz sicher nicht mehr irgendwie am Ende dieses Jahrhunderts wieder die Nummer 1 sein, die sie gerne wären und mal waren. Im Gegenteil, das, was sie jetzt ja neu machen, ist sie gegen den Rest der Welt. Heute wieder ganz deutlich formuliert von, weiß gar nicht welchem, aus dem Gruselkabinett. Wir richten unsere gesamte Wirtschafts- und Industrie- und Außenpolitik jetzt nur noch danach aus, wie wir auf Kosten der anderen unseren Vorteil sichern können. Und das ist ja was ganz anderes als eine USA, die sich als Schutzmacht der ganzen Welt verstanden hat, ob es wirtschaftlich lohnend war oder nicht. Und jetzt geht es genau in diese andere Richtung und das ist nicht das, womit man wieder irgendwie die größte Nation in der Welt wird, ganz im Gegenteil. Die schießen sich selbst ins Abseits, gerade ohne es zu merken.
Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt wäre meines Erachtens auch, dass, also wir haben alle verstanden, dass, was ich eben mit dieser neoliberalen Ordnung meinte. Neoliberal ist ja so ein ziemlich leerer Begriff mittlerweile, aber wir müssen uns klar machen, dass Globalisierung, wie wir sie bislang begriffen haben, zu Ende geht. Und jetzt ist eine große Ratlosigkeit da, was können wir tun? Ganz wichtig aber für neue Weltwirtschaftsordnung oder für eine neue Weltordnung ist, Klaus hat es gerade schon gut umschrieben, du musst was Neues machen, du musst auf aktuelle Trends reagieren, aber du musst auch den Menschen eine Vision von Zukunft geben können. Du kannst ohne eine Vision von Zukunft, kann es keine neue Weltordnung geben. Und da ist die Frage, das hat Klaus eben auch schon gesagt, da ist die Frage, was haben Populisten? Populisten haben eigentlich kein Bild von der Zukunft und haben keine konstruktive, positive, keine Vorstellung, wie wir in Zukunft leben sollen. Und das ist auch meine Hoffnung, dass sie daran scheitern werden, weil alle Menschen oder weil viele Menschen ganz schnell erkennen werden, dass sie wirklich keine Vision haben, es auch nicht können und dass da jetzt eine völlig korrupte Elite ist, die irgendwie versucht, da diesen Staat zu berauben, ne? Wirklich die in die Kasse greift oder die Kasse mitnimmt. Und das kann normalerweise, das ist keine nachhaltige Strategie. Wer sich zu diesen Themen, neue Weltordnung etc. schlau machen möchte, das habe ich das letztens zufällig mal getan. Es gibt in Harvard einen Historiker, der heißt Gary Gerstel, auf Schwäbisch Gary Gerstle. Und der hat sehr spannende Bücher zu der neuen Weltordnung geschrieben. Heißer Tipp.
Ja, da sind wir auch bei den Zukunftsszenarien. Und das war genau die Frage, die ich mir auch zum Schluss aufgehoben habe. Wie schätzt ihr es ein? Stabilität oder anhaltende Unsicherheit? Ich glaube, dass da der Zeitfaktor, auch mit dem, was ihr gesagt habt, ganz entscheidend ist. Zur Stabilität, glaube ich, werden wir so schnell nicht zurückfinden. Auch weil es gerade, finde ich, in eine ganz andere Richtung geht, nämlich Machtinteressen, sich immer weiter individuelle Machtinteressen, sage ich, immer mehr von der globalen sozialen Gerechtigkeitswelle, die irgendwo mal auch so ein übergeordnetes Ziel ja auch nicht nur ist, sondern auch in Zukunft sein wird, wenn man an die UN und so denkt. Und das passt gerade einfach nicht. Aber ich möchte da auch noch mal bei euch reinhören. Ich bin gar nicht mehr zu Wort gekommen, weil ihr euch die Bälle so schnell hin und her gespielt habt. Zukunftsszenarien, wie könnte es laufen? Was erwartet ihr? Mal eine realistische Einschätzung, ohne dass es jetzt zu blumig wird mit Zukunftsvisionen, weil die haben wir jetzt so schnell nicht. Wie geht's weiter, wenn wir mal auf Sicht fahren? Was glaubt ihr?
Was mir sehr hilft, aber das kann man jetzt im Podcast so schlecht zeigen, das ist halt diese X-Kurve, die X-Curve kommt in die Shownotes, ein Modell, das bedeutet, das alte System ist dieser Ast, der im Niedergang ist und das neue ist noch nicht so richtig sichtbar, aber es existiert in Ansätzen und wird noch entwickelt und da, wo die beiden sich treffen, dieses X in der Mitte, da ist das Chaos und da sind wir, glaube ich, gerade mittendrin und deswegen wirkt das alles auch so verunsichernd und bedrohlich, weil man das Neue noch nicht gut erkennen kann, das Alte sich wehrt mit Händen und Füßen, so wie eben jetzt auch die Trump gegen diesen Untergang des alten fossilen kapitalistischen Systems, das versucht mit allen Mitteln sich jetzt noch am Leben zu erhalten, es wird aber nicht funktionieren und in diesem Chaos sind wir jetzt gerade mittendrin, aber die Zukunftsvision ist dieses aufstrebende System, das Neue, das X, der Ast, der nach oben geht. Und eigentlich hat den die Weltgemeinschaft schon formuliert, witzigerweise. Und ich glaube, dass deswegen auch so viel Wut und Hass von den Konservativen auf die Linksgrüne geht, weil die haben nämlich, wenn ich das mal so verkürzen darf, mit der Agenda 2030, dem Paris Agreement, den Sustainable Development Goals, ganz klar für die ganze Welt bestimmt. Das sind unsere 17 Ziele, die wir bis 2030 erreichen wollen. Klimawandel begrenzen, Artensterben stoppen, keine Armut, keinen Hunger, Bildung für alle auf der Welt. Das ist eine wunderbare Vision, runterdekliniert bis in 169 Unterziele. Also auch nicht einfach nur so ein blumiges Tralala, sondern sehr, sehr, sehr konkret. Das könnten wir und wollten wir als Menschheit erreichen und dann ginge es uns allen gut. Und die Richtung ist klar und natürlich ist das nachhaltig und natürlich ist das erneuerbar und so weiter. Und ja, wie der Eike sagt, und auf der anderen Seite ist nichts, weder bei den Populisten noch bei den ganz Rechten noch sonst wo, ist nichts. Außer Ausländer raus. So, und wenn man natürlich selber so blank ist in Sachen Zukunftsvision, dann muss man entweder ja, auf die anderen einhauen oder sie irgendwie mit Woken, Anti-Woken, bla bla versuchen. Und das funktioniert leider Gottes. Das ist leider Gottes, kurz- und mittelfristig kommt man damit durch und gewinnt damit vielleicht sogar Wahlen, aber es ist keine Option fürs Jahr 2050 oder danach.
Und Friedrich Merz gibt uns jetzt dafür das Geld. Ist das nicht absurd?
Ja, Geld für alle, egal woher. Aber nee, da haben wir jetzt keinen Schritt zurück. Wir bleiben mit dem Blick nach vorne. Eike, möchtest du noch was sagen? Du hast aber auch schon was zur Zukunft gesagt.
Ja, also nee, eine steile Ansage möchte ich noch machen, die ist aber gar nicht, die hört sich nur so steil an. Ich glaube, dass wir werden uns bewusst, dass wir schon seit Jahren in einem rasanten Wertewandel leben. Daher kommen diese ganzen Verwerfungen, dass wir uns über Gendersprache und so weiter aufregen. Wir werden das Thema Diversity nicht mehr vom Tisch bekommen. Wir werden auch diesen uralten Begriff der multikulturellen Gesellschaft werden wir nicht mehr vom Tisch bekommen. Wir werden in den nächsten Jahren sehen, dass dort Wachstum stattfindet und dort Fortschritt stattfindet, wo Diversity anerkannt wird, wo Kulturen sich mischen können, weil Kulturen, die sich mischen, immer intelligenter sind. Das ist einfach so seit 350 oder was auch Jahren. Und das sind aber Wertewandelprozesse, die manchmal sehr lange dauern, die nur schwer zu erkennen sind. Das Ende der
Und wo es auch nicht immer nur nach oben geht, ganz ehrlich. Also ich habe jetzt gerade nicht so das Gefühl, dass wir hier gerade weiter Diversity
definitiv
ausbauen.
Definitiv nicht. Ja. Das kann man aber schön nachzeichnen. Das Ende der Sklavenarbeit hat sich über 250 Jahre vollzogen. Und es sind immer wieder bestimmte Personen, bestimmte Konstellationen da gewesen. Und dann irgendwann war es so, dass es mehr oder weniger nicht mehr vorhanden war. In so einem Prozess sind wir auch. Diversity wird in den nächsten Jahren bleiben und Trump wird nicht bleiben. Das ist jetzt wirklich die optimistische Perspektive, weil anders kommen wir mit diesen Herausforderungen Klimawandel einhegen und künstliche Intelligenz, ein Alignment für künstliche Intelligenz, also einen Fahrplan für künstliche Intelligenz zu machen, so dass sie im Sinne einer menschlichen Gesellschaft funktioniert. Also ohne dass wir auf Diversity und diverse Kulturen setzen, werden wir das nicht schaffen. Ist jetzt sehr allgemein, aber ich bin fest davon überzeugt.
Das ist auch die hohe Flughöhe, das ist mir heute wieder ganz klar geworden. Auf Sicht fahren bringt gerade eigentlich nichts, weil jetzt kommen gerade die ganzen Einflüsse und lange Wirkungsdauer von Megatrends und auch von dem ganzen gesellschaftlichen Wandel und neuen Werteportfolio, was wir gerade erleben dürfen, mit zum Tragen. Und es sind eben alles Themen, die nicht einfach heute oder morgen passieren, sondern da braucht es halt ein bisschen langen Atem.
Ja.
Ich sag vielen, vielen Dank. Aus Zeitgründen würde ich heute unsere Buchtipps mal einfach in die Shownotes ganz lieblos packen. Klaus, ich brauche deine Meditationsmusik. Ich finde, die tut dir gut. Ich kann sie auch sicher brauchen. Auch hier wäre ich für einen Tipp noch für einen persönlichen dankbar. Und ja, die Weltordnung, die alte, die bröckelt gerade. Aber wir haben, finde ich, super schön herausgearbeitet, dass es eben nicht nur eine Gefahr ist, sondern gerade auch verbunden ist mit Chancen. Und wir bleiben auf jeden Fall dran, sagen vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Macht's gut.
Ja, tschüss.
Gute Zeit, ciao.
Ciao.